Alerta!
Café!
Coffee.
Café.
Café.
Orla.
Nicolo Negro Café. Faz cantar a catropada.
Willkommen zur neuen, mittlerweile 13. Ausgabe von Café Alerta, eurem Magazin für linke Politik, Musik und Kultur. Mitgewirkt haben an dieser Sendung, ja, die immer noch aus dem Corona-Homeoffice produziert wurde, Lisbeth, Ingo, Clement, Carlos, der wieder für die Musik zuständig war, und Pedro mit seinem Social-Media-Teil. Heute beschäftigen wir uns, wie vor circa einem Jahr, wieder intensiv mit Rassismus und Polizeigewalt. Besonders wegen der aktuellen Lage. Insbesondere beschäftigen wir uns mit Rassismus gegenüber schwarzen Menschen und Black Lives Matter. Clement und Lisbeth fassen die Ereignisse seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd zusammen. Die Chronologie weltweiter Proteste stellt nur eine Auswahl einiger Ereignisse dar, versucht aber die Wirkmacht der Proteste zu verdeutlichen und atmosphärisch einzufangen. Außerdem hören wir noch ein Interview mit Michael Schiffermann. Er ist ein Vertreter des bundesweiten Free Mumia Netzwerks und liefert Analysen zum gerichtlichen Vorgehen bei dem seit 38 Jahren inhaftierten Mumia Abu Jamal, der noch immer um eine Revision seines Prozesses kämpft.
Und hier ist Carlos wieder mit der Musik. Als allererstes wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend und freue mich, euch musikalisch durch die Sendung begleiten zu dürfen. Ich eröffne den heutigen Abend mit einem sehr passenden Song von Antiflag. Es ist Fuck Police Brutality. Das Lied ist inzwischen fast ein Vierteljahrhundert alt, hat aber von seiner Aktualität nichts verloren. Es erschien auf dem Album Die for the Government. In diesem Sinne, passt auf euch auf, schaut nicht weg bei rassistischen Polizeikontrollen, bei Polizeigewalt, meldet es. Steht den Betroffenen zur Seite, nutzt eure Privilegien.
Montag, 25. Mai 2020. Minneapolis, Minnesota. Am Montagabend, Ortszeit, stirbt der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz. Floyd wurde verdächtigt, in einem Laden mit Falschgeld bezahlt zu haben. Mit gezogener Waffe forderte die alarmierte Polizei ihn zum Aussteigen aus seinem Wagen auf. Bei seiner Festnahme gab es ein kleines Gerangel, worauf mehrere Polizisten Floyd auf dem Boden fixieren, der ab dem Zeitpunkt an keinen Widerstand mehr leistet. Passanten filmen den brutalen Polizeieinsatz vor dem Laden mit ihren Handys. Ein 10-minütiges Video zeigt, wie Floyd wehrlos auf dem Bauch auf der Straße liegt und von einem weißen Polizisten an das rechte Hinterrad eines Polizeiwagens gedrückt wird. Dabei presst der Beamte 8 Minuten und 46 Sekunden lang sein Knie in Floyds Genick, dessen Gesicht auf dem Asphalt liegt. Floyd fordert die Polizisten mehrfach auf, ihn loszulassen und sichert ihnen zu, dann freiwillig in das Polizeiauto einzusteigen.
What do you want?
I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
Bitte, bitte, bitte. Ich kann nicht atmen. Bitte, Mann, stöhnt er. I can't breathe. Ein Polizist befiehlt ihm, mir ruhig zu bleiben. Floyd, mein Magen tut weh, mein Hals tut weh, alles tut weh. Ich kann nicht atmen. Insgesamt gibt George Floyd ganze 16 Mal an, dass er keine Luft bekomme. Immer mehr Augenzeugen versammeln sich. Sie machen sich Sorgen und fordern die Beamten auf, aufzuhören. Er ist nicht mehr ansprechbar, wird gerufen und die Polizei auf seinen kritischen Zustand hingewiesen. Auch fordern die Umstehenden die Beamten auf, den Puls des Mannes zu überprüfen, die das aber lapidar abtun. Er redet noch, also atmet er, ist der einzige Kommentar der Polizisten zu diesen Sorgen. Irgendwann aber hört Floyd auf zu sprechen und regt sich auch nicht mehr. Ein Polizist fühlt jetzt nach seinem Puls am Handgelenk und findet keinen. Doch auch jetzt bleiben drei Beamte auf Floyd sitzen. Auch nimmt Derek Michael Chauvin, der vor Ort befehlhabende Polizist, sein Knie nicht von Floyds Hals.
Bro, he's not even fucking moving. Get off of his fucking neck, bro.
Dies geschieht erst, als Sanitäter ihn fast 9 Minuten nach Beginn der Fixierungen auf eine Trage legen. 2 Minuten und 53 Sekunden, nachdem Floyd bewusstlos wurde und fast 1 Minute nach Eintreffen des Krankenwagens.
Killed that man.
He just really killed that man, bro.
Im Krankenhaus kann nur noch George Floyds Tod festgestellt werden. Floyd war Vater zweier Töchter im Alter von 6 und 22 Jahren sowie Großvater eines dreijährigen Enkels.
Dienstag, 26. Mai. Die 17-jährige Passantin Danella Frazier, die auf dem Weg zu Freundinnen war, filmte vom Bürgersteig aus die Szene. Das Video stellte sie auf ihre Facebook-Seite. Dazu schrieb sie: Sie töteten ihn direkt vor Cup Foods an der Ecke 38. Straße und Chicago Avenue und den Hashtag Police Brutality. Dieses Video verbreitete sich rasant. Bereits am 26. Mai fluten jetzt hunderte Demonstrierende die Straßen von Minneapolis und fordern Justice for George Floyd. Zunächst versammeln sich die Menschen friedlich, später kommt es aber zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas und Geschosse einsetzt. Die Polizei reagiert und entlässt die 4 Polizisten, die an der Gewalt gegen Floyd beteiligt waren. Minneapolis Bürgermeister Jacob Frey postet auf Twitter, dass das Video schrecklich gewesen sei und George Floyd nicht hätte sterben dürfen. Das County, das Minneapolis umgibt, lässt eine Autopsie von George Floyd vornehmen.
Mittwoch, 27. Mai. In Minneapolis kommt es tagsüber wieder zu friedlichen Protesten. In den Abendstunden aber auch wieder zu schweren Ausschreitungen. Es kommt zu Plünderungen, Läden werden in Brand gesetzt. Die Polizei schlägt zurück. Inzwischen haben die Proteste aber auch andere US-Städte, sogar das 3000 Kilometer entfernte Los Angeles, erreicht. In L.A. gab es 1992 nach der rassistischen Polizeigewalt gegen Rodney King über Tage hinweg die L.A. Riots, die auch Battle of Los Angeles genannt werden. Ganze Stadtviertel brannten, Hollywood versank in Rauchschwaden. Es entlud sich aber nicht nur die aufgestaute Frustration über strukturellen Rassismus und die rassistische Polizeigewalt, sondern es kam auch zu Gewalt zwischen der mexikanischen, der schwarzen und der asiatischen Community.
Donnerstag, 28. Mai. Die Proteste breiten sich weiter aus. Auch in Denver, New York, Louisville, Memphis, Columbus und Phoenix gehen Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu protestieren. Auch in Europa gibt es erste Proteste. In Neumünster findet eine Spontandemonstration mit Rauchfackeln und einem Transparent mit der Aufschrift I can't breathe, Justice for George Floyd statt. Ein Tweet dazu wird 106 Mal geliked, was für Neumünsteraner Verhältnisse sehr viel ist. In den USA fährt die Staatsmacht hoch. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota, Tim Walz, mobilisiert die Nationalgarde. Er erklärt einen Notstand für Minneapolis und umliegende Gebiete. Beim Protest in Columbus, Ohio, setzt die Polizei Tränengas und Pfefferspray ein. An den Folgen wird 2 Tage später die 22-jährige Demonstrantin Sarah Grossman versterben. Das FBI kündigt an, den Tod George Floyds mit höchster Priorität aufzuklären.
Freitag, 29. Mai. Einerseits sollen die Gemüter beruhigt werden. Es wird bekannt gegeben, dass Derek Chauvin wegen Mordes angeklagt wird. Zudem habe die Autopsie ergeben, dass George Floyd gar nicht durch Ersticken, sondern an Vorerkrankungen gestorben sei. Floyds Familie akzeptiert das Ergebnis nicht und veranlasst eine weitere Autopsie. Andererseits gießen US-Präsident Trump und auch die Polizei neues Öl ins Feuer. Trump droht mit dem Einsatz des Militärs gegen die Demonstrierenden. Wenn es Schwierigkeiten gibt, werden wir die Kontrolle übernehmen. Wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen, twittert Trump. Die Polizei hingegen verhaftete beispielsweise in Minneapolis einen CNN-Reporter vor laufenden Kameras, obwohl er sich als Reporter ausgewiesen hat. Der Mann wurde allem Anschein nach verhaftet, weil es sich um einen Schwarzen handelte, wohingegen sein weißer Kollege nicht in Haft genommen wurde. Killer Mike, ein Rapper aus dem Umfeld von Outkast, begleitete die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, vor die Kameras und richtete eine eindrucksvolle Rede an die Demonstrierenden.
Here we are 80 years later. I watched a white officer assassinate a black man. And I know that tore your heart out. We want to see targets burn. We want to see the system that sets up for systemic racism burnt to the ground.
Samstag, 30. Mai. Während die Proteste und Plünderungen in der fünften Nacht in Folge weitergehen, wird die Nationalgarde aufgestockt. Derweil dominiert die Militanzdebatte die Diskussion. Minnesotas Gouverneur Tim Walz sieht hier einen organisierten Versuch, die Zivilgesellschaft zu zerstören. US-Justizminister William Barr vermutet, anarchistische Linksextremisten würden gezielt Chaos verbreiten. Der Philosophieprofessor Cornel West aus Harvard, der als einer der einflussreichsten afroamerikanischen Intellektuellen des Landes gilt, kommt zu dem Schluss, dass nicht die Demonstrierenden, sondern das System selbst das Problem darstelle.
It looks as if the system cannot reform itself. We've tried black faces in high places.
Auch Tamika Danielle Mallory, Mitbegründerin des Women's March und vom Black Lives Matter, fand deutliche Worte.
This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident.
Allerdings nicht unumstritten. Insgesamt wurde im Zuge des Wiedererstarkens der Black Power Bewegung auch über Antisemitismus in der Szene diskutiert. Während die Jüdische Studierendenunion Deutschland, JSUD, die vom Zentralrat der Juden gefördert wird, sich mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisch erklärt hat, fiel die von Mallory mitbegründete Bewegung auch immer wieder durch antisemitische Ausfälle auf. 2016 kritisierte Black Lives Matter zum Beispiel den Genozid Israels an den Palästinensern. Während der aktuellen Unruhen gab es Fälle, in denen auch an Synagogen teils israelkritische, teils aber auch antisemitische Parolen gesprüht wurden. Ice Cube, der sich immer wieder in die Debatte um Black Lives Matter einmischte, geriet in die Kritik, weil er in den vergangenen Wochen mehrfach verschwörungstheoretische Tweets absetzte.
Sonntag, 31. Mai. Die Proteste in den USA intensivieren sich.
Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter!
Insbesondere in New York demonstrieren Tausende. Es gibt zertrümmerte Schaufenster und brennende Polizeiautos auf der einen, den Einsatz von Pfefferspray und Massenfestnahmen auf der anderen Seite. Auch in Washington D.C. demonstrieren Menschen inzwischen direkt vor dem Weißen Haus. Präsident Trump kündigt auf Twitter an, die Antifa solle in den USA als Terrororganisation eingestuft werden.
Montag, 1. Juni. Die zweite Autopsie widerspricht der ersten und bestätigt, dass George Floyd an den Folgen des Polizeieinsatzes durch Ersticken gestorben ist. In den USA wird derweil die Lage immer brenzliger. Mittlerweile haben 40 Städte die nächtliche Ausgangssperre veranlasst. In Boston und Philadelphia brennen Fahrzeuge und werden Geschäfte geplündert. In Washington zieht sich Donald Trump wegen der Proteste rund um das Weiße Haus in einen Bunker zurück. Die Polizei geht martialisch gegen die Proteste vor. In Chicago sterben zwei Menschen bei den Protesten. Die Deutsche Welle berichtet, dass in der zweiten Nacht in Folge eines ihrer Teams von der Polizei beschossen wurde.
Dienstag, 2. Juni. Auch die Ausgangssperre kann die Demonstrationen nicht ausbremsen. In Houston, Texas, kommen etwa 60.000 Menschen zusammen. Martin Luther King III., der älteste Sohn des Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King, der 1968 erschossen wurde, twittert: No justice, no peace.
No justice, no peace!
Mittwoch, 3. Juni. Die drei anderen am Tod von George Floyd beteiligten Polizisten werden festgenommen und ebenfalls angeklagt. Nachdem es schon in den vergangenen Tagen zu Protesten in Frankreich kam, werden diese jetzt durch neue medizinische Erkenntnisse zum Tod des 24-jährigen Adama Traoré angeheizt. Dieser junge Schwarze war 2016 nach einer Polizeikontrolle im Gewahrsam gestorben. In Paris und anderen Städten gingen insgesamt mehr als 20.000 Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße. Die Lage eskalierte auch hier.
Freitag, 5. Juni. In den USA wächst auch in der Politik der Widerstand gegen Trumps Vorgehen. Besonders die schwarze Bürgermeisterin von Washington D.C., Muriel Bowser, setzt dabei ein Zeichen. Auf Initiative der Stadtverwaltung wurde auf der zum Weißen Haus führenden 16. Straße über die Länge mehrerer Häuserblocks in meterlangen gelben Buchstaben der Schriftzug Black Lives Matter aufgemalt. Zudem gibt Bowser, die Trump aufgefordert hatte, das Militär aus ihrer Stadt abzuziehen, bekannt, dass die Straßenkreuzungen direkt vor dem Zaun zum Amtssitz des Präsidenten nun offiziell den Namen Black Lives Matter Plaza trage. Dies ist zum einen durch die unmittelbare Nähe zum Weißen Haus interessant, zum anderen ist diese Aktion als Antwort zu verstehen auf die Verwendung des Platzes durch Trump für seine Propagandazwecke. Den Platz vor der St. John's Episcopal Church hatte der US-Präsident 5 Tage zuvor als Fotohintergrund genutzt und nur aus diesem Grunde dort eine friedliche Black Lives Matter-Demonstration mit Tränengas und Gummigeschossen auflösen lassen. Ebenfalls am 5. Juni findet in Neumünster eine Kundgebung mit fast 100 Leuten statt. RednerInnen des Afrikanisch-Deutschen Freundschaftsvereins ADFV in Neumünster weisen auf die rassistische Polizeigewalt hin.
Samstag, 6. Juni. Für diesen Tag waren Deutschland bundesweit zu Protesten mobilisiert worden. In Berlin nehmen 15.000 Menschen an einer Silent-Demo teil. In München gehen 25.000 gegen Rassismus auf die Straße. In Hamburg kommen statt der angemeldeten wenigen 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganze 14.000, die aber von der Polizei mit Wasserwerfern und Schlagstöcken durch die Stadt gejagt werden. Im Netz kursieren Videos von zum Beispiel einer Aktivistin, die von der Polizei mit dem Kopf gegen einen Betonpfeiler geschubst wird. Am Bahnhof werden in den Abendstunden 36 Jugendliche, teilweise noch unter 14 Jahre alt, stundenlang festgehalten, ohne ihnen einen Kontakt zu Eltern oder Anwältinnen und Anwälten zu erlauben. Ebenso kommt es in Berlin zu heftigen Prügelszenen, bei denen vor allem Schwarze und People of Color von der Polizei angegangen werden.
Sonntag, 7. Juni. Auch in Großbritannien werden die Proteste immer heftiger, ausgehend von London und Bristol. In London kommt es zu einer Großdemonstration. In Bristol stürzen Demonstrierende die Bronzestatue des Politikers und Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel und rollen sie ins Hafenbecken. Dies führt dazu, dass am 9. Juni in Antwerpen die Stadtverwaltung von sich aus die Statue des ehemaligen belgischen Königs, der für die sogenannten Kongo-Gräuel verantwortlich war, entfernen lässt. Am 8. Juni gibt der Stadtrat von Minneapolis bekannt, dass er die Polizei für nicht mehr reformierbar halte und diese abgeschafft werden müsse. Auch in New York soll es Reformen bei der Polizei geben. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die 6-jährige Tochter von George Floyd jedenfalls resümierte: "Dad changed the world. My daddy changed the world."
Da bin ich wieder mit dem zweiten Song des Abends. Good Cop, Bad Cop von Ice Cube erschien im Juni 2017 und ist somit deutlich jünger als Fuck Police Brutality von Anti-Flag. Später kommt noch ein Song von N.W.A. Dort werdet ihr einen Teil des Songs wiedererkennen. Ice Cube schrieb den Song aus Protest über die Korruption in Strafverfolgungsbehörden. Zwar behauptet die Polizei in Deutschland immer wieder, dass es sowas hier nicht gibt, zeigen aber Fälle, die wie gerade topaktuell in Sachsen, Hamburg und Berlin, dass die Polizei auch hier in Teilen gewalttätig, korrupt, rassistisch, sexistisch und kriminell ist. In Sachsen haben PolizistInnen geklaute Fahrräder verkauft, in Hamburg und Berlin wurden bei den Black Lives Matter Demos Menschen angegriffen und teilweise festgehalten. Solidarität mit allen Betroffenen, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr seid nicht allein.
Mumia Abu Jamal ist ein seit 1981 gefangener afroamerikanischer Radiojournalist aus Philadelphia, USA. Er war und ist ausgesprochener Kritiker rassistischer Polizeigewalt und wurde 1982 in einem manipulierten und vielfach kritisierten Verfahren zunächst zum Tod und 2011 zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis heute ist seine Schuld an dem ihm untergeschobenen Polizistenmord nicht gerichtlich bewiesen.
Der dritte Song des Abends steht auf Platz 425 der Rolling Stones Liste Greatest Songs of All Time Es ist Fuck the Police von NWA. In dem Song aus dem Jahre 1988 werden Racial Profiling und Polizeigewalt angesprochen und kritisiert. Nach über 30 Jahren hat sich für die betroffenen Menschen nichts geändert. Weder in den USA, noch in Deutschland, noch sonst wo. Polizeigewalt, Racial Profiling und wie aktuell die Morde an mehreren schwarzen Menschen durch die Polizei zeigen es leider jeden Tag aufs Neue. Nach der Veröffentlichung des Songs bekam die Plattenfirma einen Brief vom FBI, in dem beanstandet wurde, dass die Polizei durch das Lied in ein schlechtes Licht gerückt wurde. An dieser Stelle noch ein Hinweis an alle weißen Menschen. In dem Lied wird das N-Wort benutzt. Rappt das nicht mit. Egal, ob ihr alleine seid oder nicht. Benutzt dieses Wort niemals, egal worum es geht.
2018 ordnete ein Kontrollgericht endlich ein neues Revisionsverfahren an, welches im Februar 2020 ausgerechnet von dem Gericht gestoppt wurde, welches zuvor überführt wurde, voreingenommen gegen den Journalisten gehandelt zu haben und deshalb den Grund zur Revision gab.
Im Berufungsverfahren des US-Bürgerrechts Mumia Abu-Jamal hat der oberste Gerichtshof Pennsylvania eine Entscheidung getroffen, die erneut zeigt, dass in diesem Fall das sogenannte Mumia-Ausnahmerecht die Regel ist. Lapidar heißt es im halbseitigen Beschluss, Zitat, alle anhängigen Angelegenheiten in Erwartung weiterer Maßnahmen dieses Gerichts seien ausgesetzt, Zitat Ende. Zudem werde in Kürze ein Special Master, eine Art Jurist mit Sonderaufgaben ernannt, der das Verfahren, Zitat, untersuchen und diesem Gericht Empfehlungen geben solle, Zitat Ende. Mit anderen Worten, dem seit Ende 1981 um seine Freiheit kämpfenden politischen Gefangenen wurden seine Rechte per sofortigen Vollzug für unbestimmte Zeit entzogen. Und was soll der Special Master ausrichten? Vor 2 Jahren kam ein Dokumentarfilm in die Kinos, der die Arbeit des US-Anwalts Kenneth Feinberg beleuchtete, der als ein solcher Special Master für die US-Regierung, Zitat, diffizile Probleme verhandelte. Playing God lautet der vielsagende Titel des Films. Die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine nahm sich damals in ihrer Online-Ausgabe kritisch der US-Rechtsinstitution des Special Masters an und nannte den Begriff einen Euphemismus für einen, der den Mächtigen die Drecksarbeit abnimmt. So das Zitat der Zeitung. Wird das auch die Aufgabe des Special Masters in Abu-Jamals Fall sein? Es scheint so. Denn laut dem Philadelphia Inquirer sollte dieser angeblich neutrale Instanz ermitteln, ob der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia, Lawrence Larry Krasner, sich in einem Interessenskonflikt befindet und ob er bei den, Zitat, Berufungen im Fall des verurteilten Polizistenmörders Abu Jamal nicht mehr tätig sein dürfe. Das jedenfalls verlangt Maureen Faulkner, die Witwe des 1981 unter bis heute gerichtlich nicht aufgeklärten Umständen getöteten Polizeibeamten Daniel Faulkner. Für sie und den rechten Berufsverband Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, mit dem sie seit Jahrzehnten Stimmung für die Todesstrafe und gegen den sogenannten Cop-Killer macht, kann es nur einen Täter geben, Mumia Abu-Jamal. Auch wenn längst klar ist, dass er nicht der Mörder, sondern Opfer des bekanntermaßen gewaltbereiten Daniel Faulkner war, dem seine Uniform erlaubte, seinen rassistischen Hass gegen Schwarze auszuleben. Die Entscheidung des Pennsylvania Supreme Court folgt einem Antrag, den Maureen Faulkner im vergangenen November stellte. Noch schieben die Richter jedoch die, Zitat, endgültige Entscheidung über die Begründetheit von Faulkners Antrag auf. Sie hat gefordert, der Gerichtshof möge Abu-Jamals Fall umgehend Bezirksstaatsanwalt Krasner ablösen und, Zitat, den Generalstaatsanwalt mit der Handhabung der Berufungsanträge beauftragen. Als Grund gab Maureen Faulkners Anwalt George Borchetto an, Krasner sei einer von mehreren Bewegungsanwälten gewesen, die Protestierende verteidigten, die während der Republikanischen Nationalkonvents 2000 in Philadelphia wegen Übergriffe auf die Polizei und Vandalismus verhaftet wurden. Diese Demonstranten seien, Zitat, auch Unterstützer Abu Jamals gewesen, die seine Freilassung gefordert hätten. So weiter, Borchetto. Was Faulkner und die FOP gegen Krasner aufbrachten, war Abu Jamals Erfolg nach langen Jahren des zähen juristischen Kampfs. Ende 2018 räumte Richter Leon Tucker vom Staatsgericht in Philadelphia ihm das Recht ein, abgelehnte Berufungsanträge der Jahre 1998 bis 2014 vor dem obersten Gerichtshof neu verhandeln zu lassen. Wogegen nach einigen Zögern sogar der neu gewählte Bezirksstaatsanwalt Krasner keine Rechtsmittel mehr einlegte. Das war allerdings eine bemerkenswerte Wendung nach Jahrzehnten der Beweismanipulation durch seine Vorgänger und nach einem Interessenskonflikt des Ex-Chefanklägers Ronald Castile, der 1998 als Richter eben jenes Gerichts Abu Jamals Berufungsantrag ablehnte, sich aber nicht für befangen hielt. Für die FOP war Krasners Einlenken ein Verrat. Wütende Polizisten marschierten vor dessen Amtsgebäude auf und forderten seinen Rücktritt. FOP-Anwalt Borchetto behauptete laut Nachrichtenagentur AP, Krasner und Abu Jamal seien, Zitat, offenbar froh darüber, Seite an Seite durch das Gerichtsverfahren zu marschieren, Zitat Ende. Die ethische Krise, er so weiter, nämlich das Leid seiner Mandanten könne niemals juristisch gelöst werden, wenn dieses Gericht jetzt nicht handelt. Zitat Ende. Vom Beschluss des Gerichtshofs schien selbst Bocchetto überrascht, denn er nannte ihn nicht nur sehr bedeutsam, sondern auch ungewöhnlich. Als Special Master erwarte er nun jemanden mit, Zitat, erheblichen staatsanwaltschaftlicher Erfahrung, der alle seine Aktivitäten Krasners durchleuchten müsse.
Heute habe ich ausnahmsweise mal zwei Songs einer Band in meiner Playlist. Anti-Flag mit Mumias Song. Der Song handelt von dem korrupten, rassistischen System der Gerichte, Polizei und Politik in den Vereinigten Staaten. In dem Lied singen sie davon, dass sie ihn befreien werden. Neben dem Namen von Mumia Abu-Jamal erwähnen sie noch andere politische Gefangene, wie Nelson Mandela, The Young Order 3, The Move 9 und Lori Branson. Der Prozess erregte international großes Aufsehen. Es gibt viele Gruppen und einzelne Personen, die seine Freilassung fordern. Unter anderem Menschen, die damals bei dem Prozess als Angestellte des Gerichts beteiligt waren.
Bereits am 30. Mai 2019 haben wir hier im Café Alerta über Mumia berichtet und dazu auch seinen eigenen Radiobeitrag von Prison Radio gespielt. Aus Solidarität mit Black Nation und Black Lives Matters widmen wir uns heute noch einmal den überraschenden neuen Entwicklungen, in diesem Fall aus dem März 2020. Radioaktiv Berlin sprach damals mit Michael Schiffmann vom bundesweiten Free Mumia Netzwerk über die Vorgänge und fragte, was dieser juristisch äußerst merkwürdige Vorgang seiner Meinung nach bedeuten könne. Er gab überraschende Antworten.
Die erste Nachricht war natürlich sehr gut, aber dann kam am Mittwochmorgen die Nachricht rein, dass der Pennsylvania Supreme Court seine Revision gestoppt hat. Und das geht zurück auf einen Antrag von der Witwe des 1981 getöteten Daniel Faulkner, wo der Mord Mumia vorgeworfen wird. Sie hat sich an den Pennsylvania Supreme Court gewendet mit einer sogenannten King's Bench Petition, das heißt der Bitte um eine obergerichtliche Prüfung. Und sie argumentiert dort, dass der neue Staatsanwalt, jetzt nicht mehr so neu seit 2,5 Jahren, Krasner, dass er in Wirklichkeit parteiisch wäre für Mumia. Und er wäre parteiisch, weil ein Interessenskonflikt vorläge. Er hätte in der Vergangenheit Organisationen vertreten, wie die National Lawyers Guild, wo Mumia Mitglied ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Behörde hätten sich für Mumia eingesetzt und so weiter und so fort. Dieser Antrag ist zunächst auf unterer Instanz abgeschmettert worden und Maureen Faulkner ist mit Unterstützung des Fraternal Order of Police, FOP, in Revision gegangen zum Pennsylvania Supreme Court und die haben diese Petition jetzt zur Prüfung angenommen.
Mhm. Man muss da vielleicht dazu zum Verständnis für Hörerinnen und Hörer sagen, die Fraternal Order of Police ist die polizeiliche, politisch gesehen rechts außen stehende Lobbyorganisation, die seit Jahrzehnten versucht, nun ja aber schon mal.
Fraternal Order of Police ist also nicht das, was wir eine Gewerkschaft nennen würden, sondern es ist eine Standesorganisation und sie ist reaktionär, so wie viele Standesorganisationen sind. Das heißt, sie verteidigen alle korrupten und Gewaltaktionen der Polizei, teilweise auch mit rechtlichen Mitteln, vor allem aber auch mit propagandistischen Mitteln. Diese Petition, die jetzt eingereicht wurde und vom Pennsylvania Supreme Court angenommen wurde, ist formal eingereicht worden von Maureen Faulkner, also dieser Polizistenwitwe. Ja, ja. Aber de facto ist ein 210 Seiten langer Riemen. De facto könnte Maureen Faulkner all diese Sachen überhaupt nicht machen ohne die FOP-Infrastruktur. Und deswegen werden die beiden, Maureen Faulkner und FOP, in Sachen Mumia häufig und recht in einem und demselben Atemzug genannt.
Wie bewertest du denn die Tatsache, dass dieses höchste Gericht Pennsylvanias, der Pennsylvania Supreme Court, Mumias Revision mit der Begründung von möglicher Voreingenommenheit eines staatlichen Vertreters stoppt? Denn das Ganze steht ja vor dem Hintergrund, dass ja gerade vor kurzem erst ein ehemaliger Richter genau dieses Gerichtes überführt worden ist, 1998, Mumias Revision voreingenommen abgelehnt zu haben. Also das ist doch, eigentlich sollte die Revision Mumias doch genau um solche Praktiken gehen, wie sie im Pennsylvania Supreme Court in seinem Verfahren vorgekommen sind.
Naja, es ist ironisch, dass die FOP jetzt einer Staatsanwaltschaft, die sich versucht, gegenüber Mumia halbwegs fair zu verhalten, der denselben Interessenskonflikt vorzuwerfen, wie er beim Pennsylvania Supreme Court in Wirklichkeit über viele Jahre hinweg vorgelegen hat. Es ging um diesen Richter Ronald Castile, der in seinen letzten Jahren sogar Vorsitzender des Pennsylvania Supreme Court gewesen ist. Und es hat ja ein Gericht im Dezember 2018 und dann erneut im März 2019 befunden, dass hier ein Interessenskonflikt vorgelegen hat, weil dieser selbe Richter während Mumias erster Revision eben Staatsanwalt gewesen ist. In dem Fall ist die Sache wirklich eindeutig. Es dreht sich um eine und dieselbe Person, die einmal als Ankläger auftritt und dann als Richter in einem, würde ich mal sagen, Land, was sich als Rechtsstaat versteht, können die Leute über sowas nur lachen. Und in den USA ist es eben über 20 Jahre hinweg praktiziert worden. Das heißt, dort ist der Fall eindeutig und in ihrer Retourkutsche versuchen Maureen Faulkner und die FOP eben jetzt zu sagen, jeder, der nur mal irgendwie mit jemandem was zu tun hatte, der sich für Mumia eingesetzt hat, ist dadurch per Kontaktschuld zu eliminieren, weil er oder sie parteiisch ist. Das heißt, inhaltlich ist die ganze Sache lächerlich. Und umso bestürzender ist eben, dass 4 von 7 von den Richtern vom Pennsylvania Supreme Court eben beschlossen haben, dass sie diese Petition zur Prüfung zumindest annehmen.
Ja, ich kann mich erinnern.
Sie haben jetzt noch nicht beschlossen, dass Bressner und seine Behörde zu parteiisch für Mumia sind, sondern sie haben beschlossen, einen sogenannten Sonderermittler einzusetzen.
Ich meine, das Ganze ist ja unheimlich ungewöhnlich. Eine King's Bench Petition, sowas passiert ja nicht alle Tage. Es ist sehr selten, dass sowas überhaupt an den Pennsylvania Supreme Court gestellt wird. Kannst du uns ein bisschen mehr zu diesem Sondervorgehen erzählen?
Du hast absolut recht. Also zur King's Bench Petition sind 2 Sachen zu sagen. Erstens mal gibt es das von den 50 Bundesstaaten in den USA nur in 7 Staaten, stammt also noch aus dem alten englischen Recht, nur 7 Staaten haben das übernommen. Eine etwas altertümliche Sache, dass man auch an dem Ausdruck King's Bench sehen kann. Es gibt ja in den USA keinen König.
Offiziell zumindest
nicht. Solche Petitionen werden erstens sehr selten gestellt und zweitens noch seltener überhaupt zur Prüfung angenommen.
Gibt's?
So wie der US Supreme Court ja die meisten Anträge, die an ihn gestellt werden, 99% aller Anträge, von vornherein gar nicht prüft, sondern ablehnt, werden die meisten King's Bench Petitions auch abgelehnt. Und das war zum Beispiel beim Pennsylvania Supreme Court erst im letzten Herbst der Fall, wo 2 langjährige Todestraktgefangene gesagt haben, unsere Behandlung hier ist grausam und unmenschlich und ungewöhnlich und verstößt deswegen gegen den 8. Verfassungszusatz der USA. Ohne Prüfung abgelehnt worden. Das heißt, bei dieser gravierenden Sache, wo es wirklich um elementare Menschenrechte geht, heißt Freiheit von ungewöhnlicher und grausamer Bestrafung, haben sie gesagt, befassen wir uns erst gar nicht. Und bei dieser Petition, deren Retourkutschencharakter offensichtlich ist von FOP und Maureen Faulkner, haben sie gesagt, oh ja, das müssen wir zumindest prüfen, wir setzen einen Sonderermittler ein. Und das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung. Wobei ich sagen muss, bevor wir nicht mit der Verteidigung von Mumia sprechen konnten, die Interpretation ist nicht ganz klar. Ich habe eben gesagt, dass nur 4 von den Richtern an der Entscheidung teilgenommen haben. Und ich habe dann mal untersucht, wer diese Richter sind. All diese Richter sind erst ernannt worden in den Jahren 2015 bzw. gewählt worden 2015 bis 2017. Die anderen drei Richter, die nicht an der Entscheidung teilgenommen haben, die gehören sozusagen noch zur alten Garde. Mit anderen Worten, sie saßen auch im Pennsylvania Supreme Court als der Richter mit dem Interessenskonflikt, nämlich Ronald Castile, noch dort saß. Das heißt, die haben sich aus der Entscheidung zurückgezogen, weil sie sonst auch einen Interessenskonflikt gehabt hätten.
Ein Lerneffekt im Pennsylvania Supreme Court.
Ein Lerneffekt, ja, sensationell in der Hinsicht. Ja. Ich würde eher sagen, sie sind mal gewarnt und sie haben das gar nicht erst versucht. Und diejenigen, die das jetzt beschlossen haben, warum sie das beschlossen haben, diesen Sonderermittler einzusetzen, ist meines Erachtens nicht 100% klar. Mhm. Ich habe auch mal geguckt, was so die Parteizugehörigkeit ist. Eine andere Ungewöhnlichkeit in den USA. Hier würde man nie von der Parteizugehörigkeit von einem Richter sprechen. Dort von den 7 Richtern werden 5 den Demokraten zugeordnet und 2 den Republikanern. Und von den 4, die sich beteiligt haben, ist eine Richterin, gilt als Republikanerin und 3 als Demokraten. Ich habe jetzt mal geguckt, bei den Demokraten, zumindest einer dieser Richter ist auch auf der Plattform von einem Reformprogramm gewählt worden. Mit anderen Worten, was ich damit sagen will, was jetzt wirklich dahinter steckt, hinter dieser Entscheidung, ob es das alte Anti-Mumia-Racket ist und sie suchen an den Haaren herbeigezogene Begründungen, um Mumia keinen neuen Prozess zu gewähren, oder ob sie jede Entscheidung, die in Zukunft in Bezug auf Mumia fällt, dass sie all ihre Schritte hieb- und stichfest machen wollen und sichern wollen, das ist nicht so ganz klar.
Hey! Jeder will sein Leben präsentieren, alle wollen die Näschen operieren.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab, Neumünster? Mein Name ist Petro und wie immer versorge ich euch auch in dieser Ausgabe Café Aletta wieder mit Aktuellem aus dem Netz. Ganz im Sinne der heutigen Sendung soll es allerdings komplett um die Dinge gehen, die das Netz im Zuge der Black Lives Matter Bewegung die letzten paar Wochen über bewegt hat. Am 25. Mai 2020 wurde der Afroamerikaner George Floyd im Alter von 46 Jahren brutal von der Polizei Minneapolis ermordet. Für ganze 8 Minuten und 46 Sekunden kniete der Polizist Derek Chauvin im Beisein 3 weiterer Polizisten auf Floyds Genick, bis dieser schließlich erstickte. Ein Video des Vorfalls ging im Netz viral. Im Video des Vorfalls gibt Floyd ganz klar zu verstehen, dass dieser nicht atmen kann. Man hört Floyd um Hilfe flehen und nach seiner toten Mutter rufen. Das Video empfachte noch am selben Tag heftige Proteste. Erst in Minneapolis selbst, wenig später auch rund um den Globus. Denn auch wenn alle am Vorfall beteiligten Polizisten aus dem Dienst entlassen und verhaftet worden sind, gibt es noch lange keine Gerechtigkeit für den Tod von George Floyd. Unter dem Motto No Justice, No Peace protestieren die Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Proteste blieben allerdings nicht immer friedlich. Vielerorts kam es zu Aufständen und Plünderungen. Doch die Wut und die Verzweiflung der Menschen ist nur allzu verständlich. Schon viel zu oft wurden unschuldige Menschen vor der Polizei ermordet. Doch geändert hat sich immer noch nichts. Denn anstatt was zu ändern, hat Trump seinen Bürgern den Krieg angedroht. In einer Ansprache erklärte dieser, dass er alle verfügbaren militärischen Einsatzkräfte mobilisieren würde, um die Proteste zu beenden. Apropos Trump. Über Twitter erklärte er allen Ernstes kurzerhand die Antifa zu einer Terrororganisation. Aber zurück zum Thema. Unter dem Hashtag Black Lives Matter fanden sich etliche Tweets zum Thema Rassismus, Polizeigewalt, aber auch Videos von Protesten, in denen friedliche Protestanten und Protestantinnen brutal von der Polizei angegriffen wurden. Menschen und Firmen aus allen Bereichen der Gesellschaft kamen zusammen und sprachen sich gegen Rassismus aus. Außerdem wurden Millionen von Euro an Spenden zur Bekämpfung des Rassismus gesammelt, aber auch George Floyds Familie erhielt viel Unterstützung. Zum Beispiel übernahm Profiboxer Floyd Mayweather die Kosten für die Beerdigung von George Floyd. Außerdem sammelten die Menschen im Netz viel Geld für George Floyds Tochter. Kommen wir nun zum nächsten Mal, welches ich gerne in dieser Ausgabe Café Aletta ansprechen würde. Und zwar gab es unter dem Hashtag Blackout Tuesday eine Aktion, bei der viele Menschen aus aller Welt ein Schwarzbild in ihre sozialen Netzwerke posteten und damit gleichzeitig auch ihre Aktivitäten in Social Media für einen Tag pausierten, um sich mit dem Black Lives Matter Movement zu solidarisieren. Außerdem sollte diese Aktion zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Wenn uns die vergangenen 3 Monate etwas gelehrt haben, dann ist es, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Das gilt nicht nur für Corona, sondern auch für den Rassismus. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir alle zusammen aufstehen und alle zusammen auf die Missstände aufmerksam machen. Nur eine Sache dürfen wir jetzt nicht tun, und das ist Schweigen.
Mit Schweigen toleriert man diese Missstände nur noch weiter. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Nach Jahren der Inaktivität hat sich nun auch das Hacker-Kollektiv Anonymous zurückgemeldet und unterstützt die Proteste tatkräftig. So hackten sie zum Beispiel den Polizeifunk in Chicago und spielten Fuck the Police von NWA oder legten die Website der Polizei in Minneapolis lahm. Neben dem Hashtag Black Lives Matter trendeten allerdings auch Hashtags wie White Lives Matter und All Lives Matter. Wie unpassend das ist, muss ich glaube ich nicht weiter erklären. Allerdings trendeten diese Hashtags nicht, weil deren Unterstützer so viel dazu getweetet haben, sondern weil hunderttausende Menschen diese Hashtags mit Tweets, die gar nichts mit dem eigentlichen Hashtag zu tun haben, geflutet haben. Ein Großteil der Tweets waren einfach nur irgendwelche Tierbilder und ein unterschwelliges, aber offensichtliches Fuck you an alle Menschen, die diese Hashtags ernsthaft benutzen. Ich könnte jetzt bestimmt noch stundenlang darüber weiterreden, was die letzten paar Wochen im Zuge des Black Lives Matter Movement in den sozialen Netzwerken passiert ist, aber ich glaube, nichts spricht so gut für sich wie die Bilder, die Videos der Proteste oder einfach die Tweets von den Menschen einfach. Also ich würde euch gerne darum bitten, einfach mal selber in diese Hashtags reinzugucken und einfach wirklich mal zu lesen, was diese Menschen zu sagen haben oder auch einfach sich die Videos und die Bilder anzuschauen, was die Menschen dort alles erlebt haben. Das ist wirklich sehr krass und das ist viel größer als alles, was ich irgendwie jetzt hier in diesen kleinen Beitrag verpacken könnte. Also bitte tut mir den Gefallen und lest euch da mal bitte selber rein und schaut euch das alles mal an. Bevor ich mich jetzt allerdings verabschiede, muss ich mich nochmal wiederholen. Einfach weil es so wichtig ist. Es sollte unser aller Ziel sein, Rassismus zu bekämpfen und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung zu schaffen. Viel zu lange schon mussten Menschen Rassismus über sich ergehen lassen. Um eine Gesellschaft ohne Diskriminierung zu schaffen, müssen wir alle zusammenhalten und zusammen laut sein. Schweigt nicht über die Missstände und unterstützt einander, wo ihr nur könnt. Soweit von mir, mein Name ist Petro und das war Aktuelles aus dem Netz.
Zu dem letzten Lied, das ich euch an diesem Abend vorstelle, möchte ich gar nicht so viel sagen, außer dass Lauryn Hill das Lied Black Rage nach der Ermordung von Michael Brown durch einen Polizisten auf Twitter veröffentlicht hat. Achtet genau auf den Text, hört zu. Und nicht nur jetzt, nein, immer. Wenn Menschen von Rassismuserfahrungen berichten, nicht darüber diskutieren oder das Kleinreden, dass es ja gar nicht so gemeint war oder sonst was. Hört einfach zu. Unterstützt diese Menschen, wenn sie Hilfe benötigen. Wenn ihr auf Rassismus angesprochen werdet, verteidigt euch nicht. Hört zu, reflektiert und arbeitet in euch. Wir sind alle nicht frei von Rassismus. Nein, auch ich nicht. Und das muss uns klar sein. Nur so können wir daran arbeiten. Und das ist unsere Pflicht. Ausruhen ist nicht. Das haben die meisten von uns schon viel zu lange getan. Von Rassismus betroffene Menschen können sich auch nicht ausruhen. Dem aus dem Weg gehen, das Handy ausschalten oder. Sie werden täglich damit konfrontiert. Sie haben keine Wahl. Auf der Straße, auf Arbeit, bei einer Polizeikontrolle, beim Einkaufen. Jederzeit sind sie diesem Rassismus ausgesetzt. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Carlos.